Jesus zeigt sich 7 Jüngern am See von Tiberias. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon, Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde. Nathanael aus Kana in Galiläa. Die Söhne von Zebedäus und 2 andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie ans Land gingen, sahen sie ein Holzkohlefeuer mit Fischen darauf. Und auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das 3. Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war.
Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes ist, hast du mich lieb? Liebe Gemeinde, Pfarrer Heinrich Kemner berichtete von einer Predigt in einer Strafvollzugsanstalt über das Jesaja-Wort, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Als er die Mutterliebe schilderte, rief ihm ein Gefangener zu, Herr Pfarrer, das habe ich nie erfahren. In dessen Zelle erfuhr er dann, dass der Gefangene in einer Großstadt 3 Meter unter der Erde in einem Kellerloch seine Jugend verbrachte. Der Vater war ein Trinker, die Mutter war käuflich. Dieser Mensch hatte niemals Mutterliebe erfahren. Schon in jungen Jahren musste er sich selbst um sich kümmern. Das Wort Liebe war für ihn ein Fremdwort. Er konnte nichts damit anfangen. In seiner Situation war es für ihn wohl nicht vorstellbar, dass ihn wirklich jemand lieben könne. Als Christen wissen wir, dass Jesus gerade solche Menschen liebt. Wir sind es ja gewohnt, Gottes Liebe für uns zu beanspruchen und sind dankbar, dass wir uns so auf seine Liebe verlassen können. Vor allem, wenn unser Leben gelingt, wie wir es uns vorstellen, haben wir wohl kaum Probleme, an Gottes Liebe zu zweifeln. Ja, wir erkennen hierbei sogar eine Bestätigung der Liebe Gottes und freuen uns völlig zu Recht darüber. Ich habe gerade in der Tageslese gestern gelesen, im Kalenderblatt stand dieser Vers aus Galater 3, Vers 25, jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet. Darum sind wir nicht mehr unter dem Aufseher mit dem Stock. Da habe ich dann gedacht, ich war ja da noch in der Predigtvorbereitung, das ist unser Gott. Er ist nicht der Aufseher mehr mit dem Stock. Es ist der, der uns unendlich liebt. Wie sieht es aber aus, wenn unser Gott einmal den Spieß umdreht und uns nach unserer Liebe zu ihm fragt? Vom alten Bodenschwing war bekannt, dass er jeden, den er traf, fragte, hast du Jesus lieb? Ein Ausspruch von Augustinus lautete, tue, was du willst, aber habe Jesus lieb. Ich kann mich daran erinnern, dass in meinen jungen Jahren immer wieder diese Frage so ganz direkt nach der Liebe zu Jesus gestellt wurde. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass es Menschen waren, denen das unheimlich wichtig war, die mich lieb hatten. Und die eigentlich wollten, dass ich das begreife, dass Gott mich liebt, dass ich mich aufmache und ihm nachfolge. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es Menschen waren, die mit einer Strenge dieses Wort aussprachen, dass ich immer dachte, ja, die fragen mich etwas, was ich bei ihnen eigentlich vermisse, wenn sie mir diese Frage in dieser Art und Weise stellen. In unserem Predigttext stellt Jesus diese Frage an Petrus. Den vorstehenden Text über die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus am See Tiberias hörten wir ja in der Schriftlesung. Ich lese den Predigttext aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und gürten, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Hast du mich lieb? Um die Bedeutung der Frage besser zu verstehen, ist es hilfreich, die Vorgeschichte zu kennen. Mit der dreimal gestellten Frage legt Jesus den Finger in die noch offene Wunde des Petrus. Nach dem, was zuvor geschehen war, hätte Jesus allen Grund, Petrus zu misstrauen. Das Selbstbewusstsein des Petrus kannte ja fast keine Grenzen. Er war ja bereit, Jesus überall hin zu folgen und sogar sein Leben für ihn zu riskieren. Nachzulesen Johannes 13. Petrus war überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten, seiner Kraft, seinem Willen, seinem Mut, seiner Standhaftigkeit. So war er auch zutiefst davon überzeugt, dass er seine Versprechungen, seine Zusagen zweifellos erfüllen kann. Dass Jesus ihm dann prophezeite, dass er in entscheidenden Augenblicken kläglich versagen würde, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, konnte er wohl nicht verstehen. So ausgeprägt war seine Selbstüberzeugung. Und dann ist es doch geschehen. Kurz zuvor wollte Petrus bei der Gefangennahme Jesu dies noch mit dem Schwert vereiteln. Doch für die Ausbreitung des Reiches Gottes reichen Charakterstärke, Eifer und Begeisterung nicht aus. Unser verließ Petrus vollends der Mut, als sein Herr völlig wehrlos gefoltert und gedemütigt zum Tode am Kreuz verurteilt wurde. Seine ganze Vorstellung von Jesus als dem König eines kommenden Königreiches ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Es erfasst ihn eine Angst, die ihm zuvor fremd und auf die er nicht vorbereitet war. Aus Furcht, als Nachfolger Jesus selbst am Kreuz zu enden, tat er das, was er noch nicht lange zuvor selbst als völlig ausgeschlossen hielt. Er verleugnete am Kohlenfeuer vor einer Magd seinen über alles geliebten Herrn. Petrus war mit seiner Betonung auf seiner Kraft am Ende. So erlebte er nach einem dreimaligen Leugnen die bitterste Stunde seines Lebens. Er hatte sich auf seine eigene Stärke und Kraft verlassen und deshalb musste er scheitern. Wie schnell sind wir dabei, über dieses Versagen des Petrus den Kopf zu schütteln, unser Unverständnis auszudrücken, zu urteilen und zu verurteilen. Aber hüten wir uns davor, besser wissend mit dem Finger auf Petrus zu zeigen. So wie er versagt hat, versagen auch wir immer wieder. Und es ist einfach so, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Haben wir etwa noch nie Jesus verleugnet und das oft in banalen Situationen, ohne irgendeine erkennbare Not? Wie oft schauen wir weg, wo wir hinsehen sollten, laufen weg, wo unsere Hilfe nötig wäre? Wie oft sind wir mit unseren eigenen Problemen so beschäftigt, dass wir nichts anderes mehr wahrnehmen können? Wie oft leben wir nicht konsequent unseren Glauben, wenn wir Nachteile und Unannehmlichkeiten befürchten müssen? Und wenn ich nur an mich denke, könnte ich beliebig damit fortfahren. Vielleicht musste Petrus Abstand gewinnen von diesem Geschehen. Vielleicht benötigte er Zeit, um dies alles zu verarbeiten und verstehen zu können. Als er beschloss, seinem alten Beruf als Fischer wieder nachzugehen. Und so kam es am See Tiberias zu einer weiteren Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Die einladende und vergebende Hand wartete auf Petrus denn Gott lässt niemanden fallen. Jedenfalls nicht bis dorthin, wo es kein Aufstehen mehr gibt. Jesus reagierte auf das kolossale Versagen des Petrus auf sehr liebevolle und einfühlsame Weise. Mit der dreimaligen Wiederholung der Frage, hast du mich lieb, übergeht Jesus die Verleugnung nicht, aber die seelsorgerliche Hand berührt die Wunde so zart, dass schon in der Berührung die Heilung liegt. Kein Warum hast du das getan? Was hast du denn dir dabei gedacht? Was ist von dem geblieben, das du mir versprochen hast? Wo warst du, als ich dich so dringend benötigt hätte? Und so weiter und so weiter. Jesus will mit Petrus wieder neu beginnen und holt ihn da ab, wo er versagt hat. Um neu zu beginnen, muss man sich seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und dabei will Jesus Petrus helfen. Es nützt nichts, wenn man einfach sagt, Schwamm drüber. Das ist vorbei. Gott hat uns ja ohnehin schon vergeben. Andere machen das auch nicht besser. Da machen wir es uns zu einfach. Je tiefer die Erkenntnis unserer Schuld ist, umso tiefer wirkt die Vergebung in unser Leben hinein. Umso authentischer leben wir auch unseren Glauben. Ohne Einsicht und Umkehr ist Vergebung nicht möglich. Simon, des Johannes Sohn, liebst du mich mehr als diese? Jesus hat jetzt nur noch Petrus im Blick. Es geht um die ganz persönliche Liebe des Petrus zu Jesus in einer gegenseitigen persönlichen Beziehung. In seiner Anrede erinnert Jesus den Petrus an seine Berufung in die Nachfolge. Er will damit sagen, dass Petrus wieder ganz von vorne, ganz von Neuem beginnen darf. Petrus soll nicht seine Berufung aufgeben und soll nicht wieder zurückkehren in sein altes Leben. Petrus wird nach der Liebe gefragt, die in der Beziehung mit Gott dem Menschen geschenkt wird. Im Griechischen wird das Agape genannt. Es ist die hingebende Liebe, die auch ohne Gefühl trägt, weil sie in Gott ihren Ursprung hat. Petrus reagierte ja mal wieder am schnellsten und stieg als erster aus dem Wasser, als der auferstandene Jesus am See Tiberias erschien. Und so fragt ihn Jesus, liebst du mich mehr als diese? Du warst ja wieder als Erster da, standst wieder als Erster vor mir. Petrus wurde da an seiner wunden Stelle angesprochen. Er wollte ja immer mehr sein als die anderen. Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich liebe. Er spricht hier im Unterschied zu Jesus von der Freundesliebe. Das heißt, ich habe dich lieb, wie ein Freund. Petrus lässt sich zum Lieben rufen. Er weiß, er muss nicht ständig was Besonderes leisten. Jesus liebt ihn so, wie er ist, auch wenn er immer wieder versagen wird. Er spürt den großen Vertrauensbeweis Jesu, trotz seines Totalversagens. Er weiß, ich darf mit der Liebe zu ihm neu anfangen. Damit legt Petrus alles Vertrauen in das Urteil Jesu. Er lebt nicht mehr in seinen eigenen Urteilungen und Beurteilungen. Herr, du weißt, alle Dinge bedeutet, Erfolg und Misserfolg liegen in deiner Hand. Petrus bringt in seiner Antwort seine Zuneigung zum Ausdruck, die er für den Gottessohn empfindet. Weide meine Lämmer. Sorge, kümmere dich um die, die schwach sind und besondere Fürsorge benötigen. Beim zweiten Mal fragt Jesus noch einmal im Sinne dieser von Gott geschenkten Liebe und Petrus antwortet, wie zuvor, im Sinne der Freundesliebe. Petrus bekommt zum zweiten Mal die Berufung in das Hirtenamt. Dieses Hirtenamt bedeutet zugleich Leitungsamt. Petrus wird also in seiner Aufgabe als Leiter des Jüngerkreises bestätigt. Damit wird deutlich, dass Jesus dem Petrus sein Versagen vergeben hat. Und nun vertraut Jesus Petrus sein Eigentum an, seine Herde, seine Gemeinde. Damit überträgt er ihm die ungeheure Verantwortung. Er soll seine Gemeinde bauen und leiten. Was ist das für ein gewaltiger Vertrauensbeweis Jesu angesichts des schweren Versagens des Petrus? Jesu Antwort auf das größte Versagen ist das größte Vertrauen. Mit der dritten Wiederholung seiner Frage erinnert Jesus den Petrus an dessen Verleugnung. Es ist bemerkenswert, dass Jesus dabei erstmals auch von der Freundesliebe spricht. Darüber aber wurde Petrus traurig, für mich verständlich. Jesus fragt zum dritten Mal und erinnert damit Petrus noch einmal an seine Verleugnung. Und nachdem Jesus sich mit Lieben in freundschaftlichem Sinne begnügt, spürt Petrus, dass bei Jesus sogar sein Liebhaben im Sinne einer freundschaftlichen Liebe fragwürdig wird. Das trifft Petrus in seinem Innern. Seine ganze Selbstgerechtigkeit geht zu Bruch. Aber mit der Bereinigung der Schuld beginnt bei Petrus ein Neuanfang, der bis in die Wurzel reicht. Jesus bestätigt nochmals beide vorausgegangenen Beauftragungen und deutet in prophetischer Weise die Zukunft des Petrus. Das seelsorgerliche Gespräch Jesu mit Petrus ist durchdrungen von einer unbegreiflichen Liebe Jesu zu seinem Jünger Petrus. Dass diese Liebe gar nicht verdient werden konnte, weist auf die göttlichen Dimensionen hin. Diese Liebe Jesu gab Petrus die Kraft, die Verantwortung für die Gemeinde Jesu zu tragen, auch als dies bedeutete, dass er sein eigenes Leben dafür hingeben musste. Liebe Gemeinde, nach diesem Predigttext wendet sich Jesus auch uns ganz bewusst zu, und so dürfen auch wir uns getrost nach unserer Liebe zu ihm fragen lassen. Jesus begegnet uns nicht mit Vorwürfen, sondern nur mit dieser Frage, die keine Forderung, sondern eine Einladung ist. Liebst du mich? Jesus setzt am zentralen Punkt an, der Liebe zu ihm. Weil Jesus uns liebt, können wir ihn lieben. Nachfolge kann nur in einer von Gott geschenkten Liebe gelingen. Diese Liebe ist nichts, was Jesus von uns fordert. Sie ist etwas, worum er wirbt. Mit seinem ganzen Leben, mit seinen Worten und damit, was er am Kreuz für uns getan hat. Nachfolge gelingt, wo wir zu unserer Schuld, unserem Versagen stehen und durch Jesus Vergebung und Heilung erfahren. Jesus antwortet uns mit seinem Vertrauen, seiner Liebe. Deshalb ruft uns Jesus immer wieder in die Nachfolge. Er will auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Nachfolge heißt auch Dienst, habe ich da gelesen bei der Vorbereitung. jeder auf seine Weise mit seinen Gaben und Fähigkeiten, die er mitbringt. Ich wünsche uns allen, dass unser Leben von der Liebe zu Jesus bestimmt wird, die uns befähigt, Aufgaben zu übernehmen, wo es erforderlich ist und wo wir gebraucht werden. Amen.